Herzlich willkommen zum heutigen Off the Record Podcast aus dem Multimedia-Studio vom Haus der Wirtschaft dort zu Pratteln. Als Gast ist heute Peter Riebli. Der Peter Riebli ist seit kurzem Präsident von der SVP Basel-Land und seit 2015 Landrat. Wir reden heute über ihn als Person, was ihn an der Politik fasziniert, welche aktuellen Themen anstehen und natürlich noch über vieles mehr. Peter, herzlich willkommen. Schön, bist du
hier. Ich bin gerne da. Danke.
Gerade mit dem fangen wir vielleicht an. Die Dialekt ist ja nicht Baselbieter Dialekt. Von wo kommst du eigentlich?
Ja, ist erstaunlich. Es fällt immer noch auf, dass ich nicht von hier bin, obwohl ich schon über 40 Jahre in der Region da lebe. Also ich bin geboren in der Schweiz, Robwaldner, Giswil, um ganz genau zu sein. Bin auch in der Schweiz sozialisiert worden. Bin aber mit 16 weg. Beruflich. Zuerst in Basel eine Lehre gemacht. Dann im zweiten Bildungsweg studiert. Und wieder zurück auf Basel gekommen und seitdem hier in der Region verankert.
Und also mit 16 Jahren weg, das machen andere zum Teil auch, oder? Und dann sind sie bewusst vielleicht den Dialekt ablegen und den Dialekt annehmen, wo sie daheim sind. Bei dir ist es offensichtlich nicht der Fall. Pflegst du den ganz bewusst oder ist es automatisch passiert?
Nein, also pflegen tue ich überhaupt nicht. Meine Mutter ist der Meinung, ich tue überhaupt nicht meiner Schweizer. Also,
okay. Von dem Schansichtssache in
dem Fall. Schansichtssache, ja, sicher. Nein, ich denke, um jetzt ganz ehrlich zu sein, das Baselbieter Dialekt ist ein Dialekt, wo wir als drinnen Schweizer nicht reinrutschen. Ich habe in Bern studiert und, ja gut, ich habe einen Berner, auch noch zur Frau. Und da bin ich schon reingerutscht. Also ich bin nach dem Studium, wenn wir Mühe hatten, so ein halbpatziger Berner durchgegangen. Wenn ich das hier probiere, dann tönt es nachgeheft. Und das ist auch das Schlimmste, was man machen kann, oder? Wenn die Leute das Gefühl haben, jetzt heftet uns nach. Es ist einfach ein Dialekt, wo irgendwie von unserer Halswindung, die wir in der Schweiz haben, uns nicht so nachleidet. Es hat nichts mit Absicht zu tun, es hat nichts mit Pflege zu tun. Es ist einfach, es ist, wie es ist.
Und mit 16 weg von daheim und ja, eben aus der Innerschweiz weg und auf Basel gekommen und Region Basel gekommen, ist das hart gewesen oder ist das für dich völlig logisch gewesen?
Ja gut, ich habe immer eine gewisse Flair gehabt zu Naturwissenschaften, Chemie, Physik hat mich sehr fasziniert. Ich wollte etwas in diesem Gebiet machen. Das war damals in der Schweiz einfach schlichtweg nicht möglich gewesen. Für mich war es eine Selbstverständlichkeit gewesen, als wenn man zur Schule loskommt, wenn man in die Gymi geht, dass man dann von daheim weggeht, irgendwo auswärts muss gehen, Lehre machen, wenn man nicht einen sehr handwerklichen Beruf lehrt. Insofern war das für mich folgerichtig gewesen. Also, das Basel war, ist folgerichtig gewesen. Und schon damals war Basel die Hochburg von der Chemie gewesen. Dazu mal noch fast mehr. Inzwischen gibt es mit Spin-offs in der Gegend, auch in der Innerschweiz, einige Firmen. Dazu mal hat es nichts gegeben. Für mich war es klar, als ich gewusst habe, ich wollte als erster Beruf Laborant lehren, dass ich auf Basel leben muss. Und das hat mir wieder Angst gemacht und hat mich das irgendwie davon abgehalten, dem Beruf nachzugehen, den ich lehren wollte.
Und die Eltern haben was gesagt, aber einfach nicht allein wohnen oder wir schauen dann schon oder wir können jedes Wochenende noch schauen, ob du noch lebst. Oder?
Ja, nein, also so schlimm war es nicht. Natürlich haben meine Eltern, vor allem die Mutter, hat schon ihre Bedenken gehabt, so weit weg und ohne Eltern. Aufsicht. Auf der anderen Seite haben meine Eltern gewusst, dass sie 16 Jahre Erziehungsarbeit gemacht haben und dass das jetzt langsam fruchten
sollte. Dass es nicht von Katz war, sie sind überzeugt, dass es geklappt hat.
Aber nein, es ist gut gegangen, auch von den Eltern die Unterstützung hatte, also überhaupt keinen Widerstand, wo ich gesagt habe, ich gehe dort runter. Ich war dann zuerst in Basel im Borromeum, das war so ein Lehrlingsstudentenheim. Ja, genau. Und das war auch für meine Eltern eine beruhigende Tatsache.
Haben Sie mal eine Woche Rapport gelegt von dort?
Ich glaube nicht Rapport, aber sie haben das Gefühl gehabt, wir sind unter gewissen Aufsicht dort.
Aber den Kontakt in der Schweiz hast du behalten, logischerweise wegen den Eltern sicherlich, aber auch ich nehme mal ein gewisses Umfeld sonst noch, sei es Verwandtschaft oder auch Freunde, oder ja, ich gehe jetzt mal davon aus, ist das bis heute auch so geblieben?
Ja, ich habe schon noch Kontakt in der Schweiz, also speziell natürlich meine Mutter, die lebt immer noch ganz allein daheim im Haus mit 94, macht richtig Freude. Meine Geschwister, die Brüder und Schwestern wohnen in der Innerschweiz. Ich gehe noch öfters dort rein, etwa ein Jodlerkonzert oder ein Schwingfest und so. Und treffe natürlich meine alten Schulkollegen auch regelmässig. Teil mehr von denen, Teil weniger. Es ist nicht eine künstliche Pflege. Es hat sich einfach so gegeben. Man hat Freunde von klein auf, Sandkastenbekanntschaften, die ich eigentlich nicht müssen möchte. Auch wenn wir uns vielleicht nur alle Jahre einig sehen.
Und bist du im Herzen noch ein Bergler geblieben? Oder? Bist du überhaupt je mal ein Bergler gewesen?
Ja, ich bin sicher ein Bergler. Weil die Mentalität der Bergler ist halt schon so. Ich spüre das auch etwa hier im politischen Betrieb, dass wir Bergler vielleicht ein bisschen anders ticken als Leute, die, wie soll ich sagen, in einer einfacheren Gegend aufgewachsen sind. Das ist Bergler Mentalität ist eine harte Mentalität. Man muss knapp durch, man muss Reserven schaffen, man muss Vorrat für den Winter anlegen und so. Das ist schon eine Mentalität, die einen prägt und die nicht so schnell los wird.
Jetzt sagt man dir in dem Fall, du schwätzt nicht mehr in der Schweiz. Sagt man auch sonst noch, hast du dich schon ein bisschen verändert, seit du nicht mehr da bist? Bist du ein bisschen anderer geworden? Bist du kein mehr von uns? Oder passiert das nicht? Oder?
Nein, also in dem Kreis, wo ich verkehre, ist es schon so, dass ich dort...
Du bist immer noch ein Peter Riebli, wenn er damals weg ist.
Ja, der Riebli. Also wir
schon Riebli sehr, Peter natürlich.
Ja, wir tun einander sehr oft eigentlich nur mit dem Geschlechtsnamen okay, ansprechen. Ich bin dort der Riebli. Nein, der Riebli ist immer noch einer von ihnen. Ist zwar in der Fremde, aber er kommt gerne heim. Er versteht uns. Das ist etwas ganz Wichtiges. Die Berger haben oft das Gefühl, dass sie nicht verstanden werden. Und sie haben das Gefühl, doch, der versteht uns, der gehört dazu.
Dann hast du eben die Ausbildung gemacht, hast studiert und bist in der Chemie in dem Sinn hängen geblieben, auch beruflich, oder?
Das ist so, ja. Ich habe studiert, bin dann zurück auf Basel wieder, habe fast 15 Jahre, 20 Jahre als Forschungschemiker gearbeitet, im Agrobereich. Bin dann so langsam, wo die verschiedenen Fusionen gekommen sind, in die Werkleitung hineingewachsen, immer noch mit einem chemischen Dienstleistungsbetrieb nebenan. Wo dann das ein bisschen überhanden hat, habe ich nur noch Werkleitung gemacht als Projektleiter Stein. Baut, ein grosses Forschungszentrum. Mhm. Und das letzte grosse Projekt war die Renovation vom Rosenthal für etwa eine Viertelmilliarde. Ganz ein tolles Projekt, sehr schön. Komm, sind wir fertig gewesen, haben wir dann das Areal verkauft.
Und Agro war gesehen, weil du aus der Innerschweiz kommst. Ist das noch irgendwie so eine...
Ja,
nein. Also nicht mehr bleibst du, oder? Nein, ist das Zufall?
Ist Zufall. Ich habe unbedingt die Forschung als Forschungschemiker gearbeitet. Das war nicht einfach nach dem Technikum, da zumal in die Forschung zu kommen. Und es hat sich wirklich gerade da zumal in der Ziba Geigi eine Möglichkeit eröffnet, wo ich in die Agro-Wirkstoffforschung einsteigen konnte. Und das hat dann meine Pläne an die ETH zu gehen über den Haufen geworfen. Und ich habe gesagt, jetzt kann ich genau das, was ich eigentlich wollte. Bin dann also nach dem Tech zurück auf Basel, habe die Forschungsstelle angenommen. Ich hätte sie noch in der Pharma angenommen, wobei jetzt wäre es noch schwieriger gewesen. Aber in der Agro ist gut gewesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr offen aufgenommen worden. Ich habe nur akademische Kollegen gehabt, die in der Forschung gearbeitet haben. Ich habe viel Glück gehabt, habe relativ schnell ein Handelsprodukt können machen, wo die Firma ziemlich viel Geld damit verdient hat. Das hat dann auch den entsprechenden Status gegeben, dass man wirklich akzeptiert worden ist, ohne Doktortitel.
Und dann hast du auch hier niedergelassen, im Baselbiet, also bewusst im Baselbiet und bewusst eine Ortschaft ausgesucht?
Ja, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe zuerst in meinem Gundeli gelebt, als ich zurückgekommen bin. Wir haben dort eine kleine Wohnung gehabt. Ich habe meine damalige Freundin von meiner Studienzeit mit auf Basel genommen. Das ist heute meine Frau. Darauf bin ich stolz. Ich bin gleich über 40 Jahre
geheiratet. Auch aus der Schweiz, oder?
Nein, ein Berner, ein Emmentaler. Wir sind aber beides Landeier, logischerweise. Aus dem Emmental und ich aus Giswil, Sobalden. Und uns war immer klar, wenn wir eine Familie gründen wollten, dass wir wieder aufs Land ziehen wollen. Mhm. Wir haben dann ein bisschen herumgeschaut, wo es Häuser gibt, die wir haben uns können leisten konnten. Wir sind jung gewesen, beide. Und haben dann die nötige Distanz zu Basel müssen haben, damit Häuserpreise einigermassen möglich sind. So sind wir auf Buchten gekommen. Wir haben ziemlich viele Häuser angeschaut. In Buchten haben wir etwas im Rohbau gesehen. Es war gerade so eine Hochzeitszeit, wo die das verbauen haben, ausgestiegen sind. Und wir haben das relativ preiswert können übernehmen, einfach müssen die Handwerkerverträge mitnehmen.
Und dann bist du zu Buchten geblieben?
Dann sind wir zu Buchten gekommen. Buchten gefällt uns sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Frau noch ein bisschen besser. Um die Hügellandschaft erinnert sich ein bisschen aufs Emmental. Wir haben uns dort sehr gut eingelebt. Wir sind auch sehr mit offenen Armen aufgenommen worden. Das muss ich den Baselbietern wirklich sagen. Die nehmen einem wirklich offen auf, wenn man sich engagiert, wenn man ein bisschen mitmacht und so. Dann bleibst du nicht drei Generationen fremden Fötzel.
Jetzt kennt man den natürlich, ich sage es in der Öffentlichkeit nicht nur, nicht weil du in der Chemie bist oder Agro-Sachen gemacht hast, sondern weil du politisierst. Und jetzt ist mich die Frage, wo ist der Moment gewesen? Oder ich sage, gibt es den Moment, wo du gesagt hast, ey, Politik, das interessiert mich, dort will ich aktiv werden?
Also Politik hat mich immer interessiert, schon als Jugendlichen. Also ich habe schon mit 14, 15 Zeitungen nicht im Sportteil hinten angefangen, sondern vorher im Auslandpolitik. Ich habe lange gesagt, ja, Auslandpolitik, das ist spannend, da läuft etwas. Bundespolitik, Bern, ja, das ist okay, aber wenn es dann so auf kantonale oder Gemeindepolitik runtergeht, das ist doch eher langweilig. Mhm. Und das hat mich eigentlich relativ lang begleitet, das Gedanken. Im Bukte, wie gesagt, haben wir uns sehr gut aufgehoben gefunden. Ich bin dann dort in die Feuerwehr und mich ein bisschen zu engagieren und so. Habe dann eine Feuerwehrkarriere gemacht, um das so zu sagen.
Brennt es überhaupt mal im Bukte?
Doch. Wir haben in meiner Karriere etwa viermal ausgerückt, okay, dass es brennt. Also. Ja. Aber wir rücken mehr aus wegen Hochwasser. Okay. Das ist so. Bin dann Feuerwehrkommandant geworden, habe das abgegeben, altersgemäss. Und bin dann immer wieder von Kollegen darauf angesprochen worden, wenn jemand im Gemeinderat eine Vakanz war, hey, Riebli, das wäre doch etwas für dich, und wieso engagierst du dich nicht und so. Und ich habe das, da habe ich beruflich relativ angespannt, bin immer ein bisschen rausgeschoben, bis zu irgendeinem Zeitpunkt, wo dann meine Frau das Gefühl hatte, hey, du eigentlich hättest du jetzt ein bisschen Zeit, beruflich hat sich das gegeben und so. Dann habe ich irgendwie, glaube ich, 3 Wochen vor der Wahl, alle Zettel sind schon draußen gewesen, habe ich den Kollegen gesagt, jawohl, aber ich mache gar nichts. Und die haben dann noch Flugblätter verteilt und dann bin ich direkt im Gemeinderat gewählt worden. Kampfwahl, ich glaube, wir haben für einen freien Sitz 3 oder 4 Kandidaten gehabt.
Und du bist gleich auf Gemeindesebene, auf kommunaler Ebene gelandet, obwohl du eigentlich immer auf das Grössere vorgesehen bist.
Eigentlich dort gelandet, wo ich mir als Jugendlicher nie vorstellen konnte. Selbstverständlich, als ich Bukte war, habe ich mich auch für die Dorfpolitik interessiert. Bin etwa mal Gemeindeversammlungen, nicht regelmässig, gebe ich zu, aber bin etwa Gemeindeversammlungen, vor allem ein Thema gehabt, das mich interessiert hat. Habe dann, muss ich ganz ehrlich sagen, den Reiz entdeckt von kommunaler Politik. Bin heute noch froh, habe ich das gemacht. Ich habe extrem viel gelernt als Gemeinderat. Bin dann nach 4 Jahren schon Gemeindepräsident geworden, habe 12 Jahre das Gemeindepräsidium dürfen leiten, also insgesamt 16 Jahre im Gemeinderat gewesen. Ist extrem lehrreich gewesen. Extrem spannend gewesen und hat mir dann auch die Augen geöffnet und gesagt, Exekutivamt ist eigentlich schon ganz toll. He? Aber sehr viel in der Gemeinde wird halt vom Kanton vorgegeben. Also wenn du ein bisschen mehr Einfluss nehmen willst, auf was vom Kanton kommt, und ich bin nicht über alles glücklich gewesen, was vom Kanton kam, dann müsstest du dich vielleicht dort ein bisschen engagieren. Das muss ich aber ehrlich sagen, das ist eigentlich erst so nach 10, 12 Jahren im Gemeinderat ein Thema geworden. Ich bin dann auch von beiden bürgerlichen Parteien angegangen worden, die gefragt haben, hey, würdest du nicht, hättest du nicht Interesse und so. Und habe dann für die SVP 15, also ja, bei der Wahl 15 kandidiert auf der Liste und bin auch direkt wie andere gewählt worden.
Also das heisst, bis dort an bist du in keiner Partei gewesen?
Nein, das ist ja so bei uns im Oberbasobiet, in den Gemeinderatswahlen, das ist überhaupt das ist nicht mit so Parteien gar nichts zu tun. Das sind pure Kopfwahlen. Ja. Ich als Innerschweizer bin noch in der KK-Zeit aufgewachsen, katholisch-konservativ. Andere Partien hat es eigentlich dazu mal noch fast nicht gegeben. Die Zersplitterung ist dann später gekommen. Und es war eigentlich gar nie so ein Bedarf gewesen, irgendeine Partei zu gehen. Ich bin aber von klein auf, das muss ich ganz klar sagen, ich habe den Umweg, wo man sagt, wer mit 20 in den sozialistischen kein Herz und wer es mit 30 gegangen ist, kein Verstand. Den Umweg habe ich nie gemacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon mit 16, 18, 20 immer sehr bürgerlich tickt. Also das bei allen Abstimmungen, ich bin auch immer abstimmen, das habe ich immer gemacht. Habe ich immer sehr bürgerliche Wahlzettel oder Abstimmungszettel eingelegt.
Da hat das Umfeld damals wahrscheinlich mitgeprägt und ich weiß nicht, wahrscheinlich die Eltern ja auch, oder? Sagt man in der Regel, oder?
Ja, meine Eltern haben sich eigentlich politisch gar nicht betätigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, mein Vater hat nicht so wahnsinnig gefreut, dass ich heute so ein bisschen angeschossen werde. Meine Mutter hat sich inzwischen abgefunden damit. Wir waren in der politischen Haushalt insofern, dass wir jetzt Mittag um 12:30 immer die Nachrichten im Radio gehört haben und das nachher auch diskutiert worden ist mit unterschiedlichen Ansichten. Aber ist natürlich, das muss man klar sehen, ein bürgerlicher Haushalt, grundbürgerlich in jeder Beziehung. Diskussionen sind also verlaufen und das prägt, das ist klar, wenn man als Jung so aufwächst. Die rebellische Zeit habe ich nicht politisch ausgelebt.
Du hast gesagt, Kommunalpolitik ist faszinierend, das hat dich auch lange, bist lange dabei gewesen dort. Was ist denn dort, was man lehrt? Also, man sagt ja oft, ja, es ist die unmittelbare Nähe halt auch zu den Bürgerinnen und zu den Bürgern, oder? Also im Kanton ist man schon ein bisschen weiter weg und Themen sind vielleicht zum Teil ein bisschen weiter weg, aber da geht es ja wirklich um das, was im Dorf passiert und da musst du dich auch stellen, oder? Ja. Und zwar 1-zu-1 stellen. Da kannst du dich nicht irgendwie hinter irgendwelchen Medien verstecken oder sonst. Da wirst du auf der Strasse angesprochen und so weiter.
Das ist ja so. Über den Gückel, der schon morgen um 4 Uhr kräht und dem Nachbarn den Schlaf
räumt. Du meinst, dass ich dann auch zuständig für den Gückel am
Morgen? Selbstverständlich ist der Gemeindepräsident zuständig. Das ist das eigentlich das Faszinierende bei uns im Oberbasobiet. Da ist der Gemeindepräsident einfach für alles zuständig. Also, das interessiert auch keinen, was für ein Departement das du hast. Mhm. Du hast gefälligst alles zu wissen. Und wenn ich eine Frage an dich habe, hat der Gemeindepräsident sofort zu beantworten. Das war faktenrichtig. Das hat mich immer sehr fasziniert. Man war dann gezwungen, sich überall reinzuschauen. Ich habe den Kontakt mit der Bevölkerung sehr geschätzt, wenn die Bevölkerung auf einem Besuch ist und ein Problem gebracht hat. Man hat auch immer probiert, eine Lösung zu finden. Man hat dort auch gelernt, dass man nicht immer eine Lösung finden kann, die passt. Dass man halt muss anstehen und etwas vertreten, wo man weiss, das wird bei gewissen Leuten Opposition auslösen oder sogar Ärger. Das hat man gemacht, darum das hat müssen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die so faszinierend ist, man hat den ganzen Ablauf klären können. Wie entsteht das Gesetz? Man hat können Vernehmlassungen teilnehmen. Man hat gesehen, wie das ignoriert worden ist in Liestl, was man sich da ausgedacht hat, was nicht so gut war. Das ist die Seite des Gesetzes. Man hat gelernt, ich war noch nicht Sozialhilfepräsident, man hat gelernt, Verfügungen zu schreiben, man hat das ganze Sozialhilfewesen im Detail kennengelernt, das Asylwesen im Detail kennengelernt. Ich war Vormundschaftspräsident, bevor man das leider zentralisiert hat. Das sind wirklich faszinierende Gebiete, wo man mit menschlichem Schicksal konfrontiert wird, die einem nicht immer sofort wieder loslassen, die einem nachträglich beschäftigen. Das hat mich fasziniert, der Kontakt mit der Bevölkerung, der Kontakt mit ganz unterschiedlichen Schichten der Bevölkerung, eben von wirklich dem irgendwie unverschuldet in die Sozialhilfe abgerutschten älteren Mitbürger bis zum Herr Doktor, der sich über den krähenden Hahn ärgert, hat man mit allen Schichten zu tun gehabt. Das ist faszinierend, das habe ich sehr gerne gemacht.
Aber irgendwann ist dann doch die Lust gekommen, auf Kantonsebene etwas zu machen und dann eben Landrat zu werden.
Ja, das ist schon so, obwohl ich immer gewusst, dass ich eigentlich der Exekutivpolitiker bin, einfach einer, der gerne entscheidet, einer, der ansteht, seine Entscheidungen auch verteidigt und gewillt ist, die entsprechende Kritik dafür einzusetzen, habe ich dann doch so langsam gewisse Sachen gesehen, die im Kanton sind, wo ich gesagt habe, vielleicht könntest du im Parlament mehr erreichen, könntest du im Parlament einen gewissen Einfluss ausüben. Wohl weiss ich, dass ich einer von 90 bin und in keiner Art und Weise meinen Einfluss da überschätzen möchte. Aber man hat doch ein bisschen die bessere Handhabe mit der Regierung, nicht ganz auf Augenhöhe, aber mindestens einigermaßen vernünftig können sie diskutieren, dass man das als einfache Gemeindepolitik redet. Was nicht heisst, dass unsere Regierungsrat sehr nah und nahbar. Also kannst du dazu mal als Gemeindepräsident denen können direkt anrufen, wenn man ein Problem hatte. Also das hat schon funktioniert. Aber die Einflussnahme im Parlament ist natürlich grösser. Und wo ich dann so mich langsam mit dem Gedanken an eine vorzeitige Pensionierung beschäftigt hat, hat sich bei mir das nötige Zeitfenster geöffnet, dass ich gesagt habe, das wäre eine Möglichkeit, da vielleicht noch 3-4 Jahre etwas in der Politik, in der kantonalen Politik zu bewegen.
Und wenn wir so schnell das fertig knüpfen und sagen, okay, Exekutive gefällt dir, Kanton hat davon gefallen, war ja Regierungsrat dann quasi der Knüpfpunkt gewesen, aber ist das eine Frage vom Alter gesehen denn auch, oder wo du gesagt hast, also dass es nicht so Thema war, oder ist das einfach so weit weg gewesen, dass du gesagt hast, das will ich zuerst mal Landrat werden?
Also nein, also ich muss völlig klar sagen, wenn ich noch gearbeitet habe, beruflich angesprungen bin, Schluss aus Werkleiter.
Keine Ambition gewesen, oder?
Werkleiter Nordwestschweiz von der Syngenta. Ja. Ist das überhaupt keine Option gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Beruf war sehr herausfordernd, war sehr spannend, war hochinteressant, war hochinteressante Zeit gewesen. Und nein, das war kein Gedanke wert gewesen. Der Gedanke, dass man sich das wirklich überlegt hat, ob das eigentlich überhaupt eine Option gewesen wäre, das ist eigentlich erst nachher gekommen, als ich richtig Pension war. Es ist ja kein Gedanke mehr, dass man es machen würde, aber dann ist man es alt, oder? Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich denke, die berufliche Herausforderung, die man hat, auch mit der Konstanz, wo man sich ein Leben aufbauen muss, ist die grösste Herausforderung als Regierungsrat, wo man halt gleich immer muss auf die nächsten 4 Jahre schauen muss, dass man wieder gewählt wird. Vor allem, wenn man jung reinkommt. Das ist ein bisschen das Problem mit den Jungen. Warum man darauf angewiesen ist, irgendeinen Verdienst zu haben. Manchmal ist schwierig, zurück in die Industrie oder so wieder zu gehen. Also von dem her, denke ich, ist mein Werdegang ist für mich absolut der richtige gewesen. Was nicht heisst, dass nicht anders schon mit 30 selber für den Regierungsrat kandidieren. Für mich wäre es falsch gewesen.
Gut, du hast auch den Landrat sehr prägt, muss man sagen. Und vielleicht 2 Sachen einfach stellvertretend schnell rausgezogen, wenn man schnell schaut, was kommt da so. Da kommt sehr schnell durch das Landratspräsidium, das du gehabt hast, wo man auch wirklich, da bist du überall auch gelobt worden und auch für deine Rede, du bist sehr eloquent und auch wie du es gemacht hast mit den Sitzungen. Das ist schon etwas gewesen, wo du heute noch sagst, das war wirklich ein ganz tolles Jahr gewesen.
Das war ein sehr tolles Jahr. Es hat extrem viel Spass gemacht. Und es ist etwas, das man ja nicht missverstehen soll. Ich bin in meinem Landratsjahr im März, also kurz vor Abschluss, ist ja Covid gekommen.
Genau.
Das war zwar eine Tragödie, aber rein organisatorisch als Landratspräsident hochspannend. He? Wir sind mit Zürich zusammen das erste Parlament, das wir wieder getagt haben. Wir haben eine einzige Landratssitzung ausfallen. Wir haben das organisiert, dass wir den normalen parlamentarischen Betrieb aufhalten können. Dass wir all das, was der Regierungsrat hat, wollen Entscheidungen haben können, parlamentarisch sauber über die Bühne bringen oder vielleicht sogar noch teilweise korrigieren. Darauf bin ich stolz, dass das geklappt hat. Da muss ich an der Landeskanzlei das Kränzchen winden. Die haben optimal mitgemacht. Die Zusammenarbeit dann mit der Regierung und dem Landratspräsidium in den letzten 3 Monaten, also März, April, Mai, Juni, bis mein Präsidiumsjahr fertig war, das ist, wenn man es retrospektiv anschaut, ich sage jetzt einen Höhepunkt von meinem Landratspräsidiumjahr, das klingt wirklich blöd. Mhm. Covid hat doch einen Haufen Tote gegeben. Von dem her, aber retrospektiv angeschaut, ist das eine Herausforderung gewesen, etwas, was ich liebe, wo man müssen entscheiden, wo man müssen anstehen für einen Entscheid. Wir tagen, obwohl das in der ganzen Schweiz, Bundesparlament hat es monatelang nicht angebracht. Und wir haben gesagt, nein, wir tagen, wir müssen den Prozess aufrechterhalten. Es kann nicht sein, dass in einer Krisensituation Politik versagt. Politik muss weiter funktionieren. Also das ist eine ganz tolle Erfahrung, die ich nicht müssen vom Organisatorischen her, von der Pandemie-Seite her, könnte sie gerne vergessen und vermissen.
Und dann ist es auch noch lustig, du hast ganz viele Vorstöße eingereicht, ganz viel bewegt, aber und dann gibt es die sogenannte Motion Riebli, oder? Also wenn du nur eine Motion eingereicht hast, aber ja, du lachst jetzt auch schon, oder? Thema Soziale, Motion Riebli. Und alle wissen eigentlich, erstens, es geht um Peter Riebli und zweitens, es geht um das. Das ist eigentlich schon noch prägend oder erstaunlich, oder?
Ja, also, ja, das, als ich die Motion eingereicht habe, habe ich schon gewusst, dass das Diskussionen wird geben. Aber dass das durch die ganze Schweiz durchgeht und ich heute noch von verschiedensten Leuten aus dem Wallis oder aus dem Bündnerland oder von
und die wissen auch inhaltlich, um was es geht.
Jawohl. Immer noch darauf angesprochen wird und sagen, Riebli, bist du denn mit der Motion Riebli? Und ich muss sagen, das habe ich in dieser Art nicht erwartet. Oder? Auf der anderen Seite muss ich sagen, es scheint schon etwas bewegt zu haben. Es gibt nicht so viele kantonale Parlamentarier, die es geschafft haben, etwas einzureichen, das mit dem Namen dem verbunden bleibt. Von dem her denke ich, wenn am Schluss nicht genau das rauskommt, was ich wollte, haben wir dort den Prozess angestossen, wo etwas bewegt hat und weiterhin wird bewegen.
Gut, jetzt aktuell bist du auch noch Präsident von der SVP Basel-Land. Noch nicht so lange, seit Ende April. Wie ist der Start gelückt?
Danke, ich bin zufrieden. Es war keine einfache Situation, die wir dort müssen überbrücken mussten. Speziell nicht darum, dass in der Öffentlichkeit sehr breit geschlagen worden ist. Die Medien sind natürlich sehr dankbar darauf gesprungen. Die haben das immer sehr gerne, wenn sie auch gegen die SVP können etwas anschreiben können. Und lieber haben sie es, wenn die SVP sich intern ein bisschen bekämpft. Das wird dann meistens sehr aufgepusht. Das ist auch dementsprechend aufgepusht worden. Wir haben an der Parteiversammlung ein relativ klares Resultat gehabt, zu meinen Gunsten. Das hat mir sehr geholfen am Anfang, dass es wirklich die Leute gesagt haben, das ist ein klarer Entscheid. Wir wissen, welche Richtung dass die Partei denkt. Wir wollen die Richtung weiterziehen. Es hat auch geholfen, dass die Leute, wie soll ich sagen, sich eigentlich wieder aufgelegt gefühlt haben, hinten dran gewusst haben, woher sie sind. Wir haben in der Zwischenzeit schon sehr vieles organisatorisch gemacht. Nach außen so politisch gesehen, noch nicht so viel, aber organisatorisch gemacht. Neue Parteileitung installiert und die entsprechenden Ressorts zugeteilt, das Büro frisch aufgeleist. Selbstverständlich notwendige Einzelgespräche geführt, um auch innerhalb der Fraktion wieder die notwendige Ruhe hineinzubringen. Wir sind gerade dran, unser Parteiprogramm ein bisschen für den Kanton zu schärfen, wo wir dann noch werden entsprechend kommunizieren, wenn es so weit ist. Also es ist einiges aufgeleistet worden und wir hoffen, dass wir gleich da auch nach außen wieder sichtbar und als Einheit auftreten. Vielleicht auch etwas zu erwähnen, ist meine Personalkommission frisch zusammengesetzt, wo die wichtige Funktion wird haben, sich Gedanken zu machen, wie immer und mit wem wir würden entsprechend die Regierungsratskandidaturen und in den Wahlkampf einsteigen.
Wir haben ja medial vor allem dort vorher viel können lesen und zerstritten oder, und graben. Und dort sind wir jetzt dran, oder bist du auch dran, mit der neuen Vierung dort zu schauen, dass da wieder Ruhe einkehrt und dass man da geeint wieder vorwärts kann.
Ja, es ist ja immer so ein bisschen von Moderaten und ein bisschen weniger Moderaten erzählt worden.
Ja, genau.
Das war an und für sich gar nie so eine grosse Diskussion gewesen. Wir sind eine Volkspartei, da gibt es Leute, die ein bisschen weniger rechts oder weniger links stehen als die anderen. Es ist eine ganz breite Volksbewegung. Du bringst nicht 30% der Wähler hinter dir, wenn du nur eindimensional und ein sehr enges Spektrum hast. Wir haben ein breites Spektrum, wir haben ein breites Spektrum an Parteimitgliedern, die bei uns sind. Wir haben vor allem ein sehr breites Spektrum von Leuten, die uns unterstützen bei Wahlen und bei Abstimmungen. Insofern war es nicht ein Grabenkampf zwischen Moderaten und Dingen. Es mag vielleicht eine Diskussion über die Tonalität, wie exponiert, wenn wir aus Opposition auftreten, wenn wir mehr den kompromissbereiten Opposition spielen oder wenn wir wirklich Opposition spielen und aufzeigen, dass es die SVP der Regierung braucht. Das mögen Diskussionspunkte gewesen sein. Innerhalb von der Fraktion, das sind noch Rückstände aus den Nationalratswahlen, persönliche Animositäten und auch Tonalitätsfragen, Leute, die sich vielleicht nicht gewöhnt sind, wenn man eine klare Meinung, klare Entscheidungen getroffen hat und sich nicht mit einbezogen gefühlt hat, was vielleicht teilweise auch gestummen hat, dass man halt schnell hat müssen entscheiden und so. Aber ich denke, das haben wir nach dieser Wahl, die doch relativ klar ausgefallen ist, wieder sehr gut können aufgleisen. Wir arbeiten immer noch daran, wir spüren die notwendigen Einzelgespräche. Es ist ganz interessant, dass die Gesprächsbereitschaft jetzt nach den Wahlen viel grösser ist als vorher.
Und ist jetzt auch mehr oder weniger klar, für das steht die SVP Basel-Land, also nicht, dass es nicht klar wäre, aber ich sage jetzt, wo du sagst, das sind die Werte oder das sind die politischen Inhalte und wenn man drauf schaut, auf Verpackung, SVP, Basel-Land, dann ist klar, was drinnen ist, ja, und für was wir stehen.
Ja, ich denke, das ist der klare, das ist eigentlich der klare Auskoch von dieser Wahlen, oder? Dass wenn SVP draufsteht, auch SVP drinnen ist. Ich denke, das hat die Wählerschaft ganz klar mit meiner Wahl bestätigt, weil man kann mir vieles nachsagen, aber man kann mir nicht nachsagen, dass ich keinen Klartext rede und dass, wenn ich Klartext rede, dazu stehe. Also das ist, wenn ich etwas sage, gilt das und es ist nicht um ein Brei herum geredet. Und ich denke, das ist die Bestätigung gewesen, dass das Partei will. Das heisst nicht, dass sie immer einverstanden sind mit dem, was wir sagen, aber sie will Klartext. Sie will wissen, woran das ist. Und ich denke, das ist ja der grosse Vorteil unserer Partei. Es gibt so eine SVP-DNA, also das, wo einfach, sonst bist du gar nicht in der SVP, wenn du das nicht hast. Und da sind wir uns eigentlich durchs Band mit allen einigen. Da haben wir keine grossen Diskussionen. Was ein bisschen ausser diesen Grundaxiom ist, da gibt es Diskussionen. Es ist auch richtig, es soll Diskussionen geben, man soll um politische Meinungen streiten, man soll das innerhalb der Partei auch hart auskämpfen, fair. Aber wenn ein Entscheid gefallen ist, muss man das integer loyal mittragen.
Und innerhalb des Kantons, also sagen jetzt unteres Baselbiet, oberes Baselbiet, muss man da auch allenfalls anders dran gehen als SVP-Präsident?
Ja, es ist natürlich so, dass wir im Oberbaselbiet noch sehr, sehr, wie soll ich sagen, agrarlastig orientiert sind. Also es sind Haufen Bauern, die Leute haben einen sehr engen Bezug zur Landwirtschaft. Im Unterbaselbiet sind wir in der Agglomeration, sind sehr stadtnah. Da färbt die Politik von Basel-Stadt natürlich auch teilweise ab. Es sind andere Schwerpunkte, die man setzen muss. Es ist nicht ein anderes Parteiprogramm, aber die Schwerpunkte im Parteiprogramm werden im Unterbaselbiet anders gewichtet als im Oberbaselbiet. Aber ich stelle noch fest, auch in der Agglomeration wünscht man Klartext und keine Wischiwaschi-Politik.
Wisch, wenn wir gerade an diesem Thema sind, Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen, also mit den SVP Aargau, Solothurn und Basel-Stadt, oder? Sag ich mal die nächsten, oder?
Ja, also Basel-Stadt, das funktioniert. Da treffen wir uns auch immer regelmässig. Wir haben gerade nach dem heute Abend noch ein Meeting, wo wir mit den baselstädtischen SVP-Vertretern zusammenkommen, wo wir gewisse Sachen werden absprechen. Mit Aargau und Solothurn haben wir relativ wenig Kontakt. Das pflegen wir meistens eine schweizerische Delegiertenversammlung, wo wir zusammenstehen. Dann hin und wieder einen Vorstoss austauschen, wenn wir das Gefühl haben, das ist für den anderen Kanton auch interessant. Aber dort haben wir keinen regulären Kontakt. Das ist etwas, was ich möglicherweise verstärken will. Ich will Kontakt aufnehmen mit den beiden Kantonen, mit den SVP-Fraktionen und der Kantonalpräsidien, um mal zu schauen, ob man vielleicht, wenn wir geeint könnten, gewisse Sachen lancieren, ein bisschen stärker könnten auftreten.
Reden wir schnell über Inhalt. Was sind die politischen Themen, die Themen, die du sagst, aktuell, also da, das sind die, die ich jetzt wirklich möchte anpacken, die auch aktuell rum sind, die Bevölkerung, ja, ich sage jetzt aktuell auch beschäftigen, die uns als SVP beschäftigen, und da möchte ich irgendwie noch versuchen, den Stempel aufzudrücken.
Also, ich meine, was allgemein bekannt ist, wir haben im Moment im Kanton Basel-Land ein rechtes finanzielles Problem. Ein grosser Teil auf unserem Defizit dürfte ein strukturelles Defizit sein. Da ist der Herr Lauber noch dran, das genau auseinanderzudividieren, aber ich sehe das in die Richtung. Das ist etwas, wo wir nicht werden darum herumkommen, gewisse Sparvorschläge zu erarbeiten. Sparen tut immer irgendwo irgendjemandem weh, das dürfen wir klar sehen. Also da werden wir nicht darum herumkommen, unangenehme Entscheidungen zu fällen. Die linke Seite kommt jetzt schon wieder mit Steuererhöhungen, bringt wieder Erbschaftssteuer und all das Gestürm in die Diskussion. Da werden wir uns vehement dagegen wehren. Es geht nicht darum, mehr Geld einzunehmen, vor allem nicht vom Steuerzahler, es geht darum, weniger Geld auszugeben. Das ist eines der Hauptthemen, die uns jetzt in nächster Zeit wird beschäftigen. Wir sind immer noch der Meinung, dass nach der Vermögenssteuerreform wir auch eine Einkommensteuerreform machen sollten, weil wir sind steuertechnisch nicht wirklich ein guter Kanton. Nicht einmal, wenn wir es mit Basel-Stadt vergleichen.
Die ist ja eigentlich angekündigt, oder?
Jawohl, die ist angekündigt. Also da werden wir wirklich schauen, dass wir das so durchziehen können. Da werden wir mit dem Herrn Lauber dementsprechend diskutieren. Das ist einer der ganz grossen Punkte. Ein Verursacher von dem finanziellen Problem sind natürlich die explodierenden Gesundheitskosten, wo wir nicht sehen, dass das in absehbarer Zeit ohne massive Gegenmassnahmen wird bessern. Die hohen Bildungskosten, die wir haben. Auch dort müssen wir schauen, etwas zu machen. Das sind sicher die zwei, drei Themen im Kanton, die ganz vorne dran sind. Dann das Problem, die ganze Migrationspolitik. Ich weiss, das ist vorwiegend auf Bundesebene geregelt, aber wir als Grenzkanton leiden darunter. Wir leiden unter der grenznahen Situation, dass wir halt da Einbrechtouren haben, die sich dann wieder über Grenzen verabschieden. Wir leiden auch unter zunehmender Gewalttätigkeit von diesen Sachen. Man tut das immer noch ein bisschen wegschieben. Man sieht in Deutschland, was passiert, wenn man das Thema nicht offen anspricht und genug frühe Gegensteuer gibt. Also das ist auch etwas, was wir von der Asylpolitik her schauen wollen. Es kommt dazu, dass gemeine Budget mit den Asyl- und Sozialhilfekosten am Anschlag laufen. Ja. Also dort müssen wir irgendeine Lösung finden. Das kann nicht sein. Wir ruinieren teils Gemeinden, die einen überproportional höheren Anteil von dem müssen tragen. Das ist ein grosses Problem, wo wir drinnen werden bleiben. Und dann etwas, was mich seit Jahren beschäftigt, was ich nicht begreife, weil ich selber viele Projekte geleitet habe in unserer Firma. Es geht einfach nicht vorwärts mit unseren Grossprojekten, Verkehrsinfrastruktur. Da redet man seit Jahrzehnten davon und es passiert nichts. Also da müssten wir auch ein bisschen Gas geben. Wir schöpfen ja sehr oft nicht einmal unser Investitionsvolumen im Kanton selber ganz aus, wegen mangelnder Projektleitung oder anderen Problemen. Für unsere Wirtschaft ist es extrem wichtig, dass die Infrastruktur funktioniert. Da werden wir wirklich auch schauen, dass wir da jetzt vorwärts kommen.
Und am Schluss auch der Wohlstand von der Region, oder?
Es hängt zusammen, ja. Also, das ist etwas, was ich immer wieder sage, oder? Wenn es uns nicht gelingt, an der Wirtschaft entsprechende Infrastruktur zu bieten, die sie einerseits da behalten, also, die Besitzstandswahrung ist genauso wichtig wie Neuansiedlungen. Und Neuansiedlungen nicht ermöglichen, dann können wir unseren Wohlstand nicht halten. Nein, das ist ja so. Und darum ist die Diskussion, wo immer unsere Wirtschaft noch mehr bedrängen, noch mehr Reglement, noch mehr Vorschriften, noch weniger Entscheidungsfreiheiten der Wirtschaft geben, ist für unseren Wohlstand, für unsere Situation im Kanton absolut kontraproduktiv.
Für zwei weitere Themen. Du hast jetzt auch engagiert gegen das Energiegesetz und Thema Energie. Das ist auch etwas, wo ja die Wirtschaft eben auch sagt, wir brauchen jederzeit verfügbare Energie und möglichst günstige Energie. Und das ist etwas, was auch, ich sage jetzt, auf der Agenda hast.
Ja, das ist hoch auf der Agenda. Ich glaube, du hast mitbekommen, wie wir uns eingesetzt haben von der SVP-Seite gegen das Energiegesetz. Ein Energiegesetz, das auf Suffizienz ausgeht, also auf Energiesparen, ist einfach der falsche Ansatz. Ich erwarte von einem Energiegesetz, dass man dort drin schreibt, wie man sicherstellen will, dass wir jederzeit genügend Energie zu vernünftigen Preisen können zur Verfügung stellen. Dass da davon so viel wie möglich soll, nachhaltige Energie sein, da habe ich keine Mühe damit. Fossilfrei habe ich auch keine Mühe damit. Aber das erste Ziel muss sein, jederzeit genügend preiswert. Und das Energiegesetz geht genau in die andere Richtung. Es will die Leute zwingen zu sparen, es will die Leute zwingen, zwungenermassen von fossilen Energien auf elektrische Energie umzusteigen, wo wir noch keine Blasse haben, warum wir eigentlich die elektrische Energie nehmen wollen. Oder? Wir fangen an, langsam wieder darüber zu reden, ob vielleicht ein Atomkraftwerk doch nicht ganz des Teufels ist, vor allem die neue Generation von Atomkraftwerk. Da müssen wir einen Schritt weiterkommen. Ich will nicht, wir können nicht unsere, was jetzt die Deutschen gemacht haben, Atomkraftwerke abstellen, vor dass sie wissen, wie sie Alternativen zur Verfügung stellen. Und wir wollen jetzt fossile Heizungen verbieten, vor dass wir sicher können, sicherstellen, dass wir Energie immer genügend zur Verfügung haben. Und es braucht nur 10 Minuten Energieausfall, Stromausfall in Basel-Stadt, dann hat man ein Verkehrschaos für Stunden. Wir dürfen uns nicht ausmalen, was passiert, wenn wir mal 2-3 Tage keinen Strom haben.
Dann sind ja auch Vorschriften gesehen an die Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen und der ganze Angriff auf, ja, auf das Eigentum auch, das ist ja auch ein Thema, das ihr auch immer wieder aufnehmt und gut anschaut und dann jo. Den Finger drauf hebt.
Ja, Eigenverantwortung ist ja für uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir sind der Meinung, dass man den Hauseigentümer nicht muss vorschreiben, wie sie vernünftig investieren in Zukunft. Das macht jeder. Im Moment sind von 10 Neubauten sind 9 mit Wärmepumpen ausgerüstet. Es gibt also keinen Grund, da jetzt irgendeinen Druck aufzusetzen. Jeder, der sein Haus saniert, wird sich überlegen, ob er eine fossile Heizung rein tun will und wird sich vermutlich für eine Wärmepumpe entscheiden. Aber einem, der, ich wohne jetzt noch 10, vielleicht 15 Jahre Maximum in dem Haus, noch muss ich ins Altersheim, das wird es zwingen wollen, nur um den Brenner ausfällt, die Heizung rauszureissen und eine Wärmepumpe zu installieren. Das kann es einfach nicht sein. Das ist eine Bevormundung der Bürger. Das ist eigentlich ein Eingriff in sein Eigentum. Es ist eine in meinen Augen eine unzulässige Bevormundung der Leute. Wir brauchen das nicht. Wir haben bewiesen über die Jahre, auch hier in Basel-Land mit dem Energiepaket etc., dass unsere Leute vernünftig machen. Wir haben eine Spitzenposition in der CO2-Einsparung im Kanton erreicht, verglichen mit anderen Kantonen, und zwar mit einem Anreizsystem. Und jetzt kommt ein totales Verbotssystem. Das ist wirklich ein Paradigmawechsel. Der hat es nicht gebraucht, der braucht es nicht. Das Energiegesetz, das am Sonntag angenommen worden ist, wenn man das, was man dort innen aus Zielsetzungen vorgibt, will erreichen, dann ist das Gesetz über, respektive das Dekret über das Verbot von der fossilen Heizungen ein leises Windchen, was noch auf uns zukommt. Ich meine, die 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter, da kann der Herr Reber jetzt noch lange erzählen, er werde keine Zwangssanierungen machen. Ja, dann kann er da 40 Kilowatt rausstreichen, das werden wir nie erreichen.
Wenn man das Resultat vom Sonntag anschaut, dann sieht man den Stadt-Land-Graben eigentlich sehr deutlich. Oder? Man hat nicht mal immer wieder eine gewisse Abstimmung, aber jetzt ist es sehr deutlich gewesen, weil einerseits ist wirklich, es hat Einzelne noch im Oberbaselbiet, die auch ja gestimmt haben, aber grossmehrheitlich kann man sagen, 56 von 86 Gemeinden haben es abgelehnt, das Gesetz. 3 von 2 Bezirken haben es abgelehnt. Und was aber auffallend ist, dass Daglo, die hat es angenommen und die Anzahl, oder sagen wir es, der Wert von der Annahme, oder? Der prozentuale Wert ist relativ hoch bei den Annahmen und bei den Ablehnungen auch relativ hoch. Das heisst, der Graben ist nicht nur ein Graben, sondern der ist auch noch von den Zahlen her noch recht tief. Oder? Wie analysierst du das? Oder was nimmst du daraus aus oder in Zukunft?
Ja, also ich denke, ja, wir haben eine Stadt-Land-Graben. Das ist bei anderen Abstimmungen auch noch deutlich aufgekommen. Ich sehe diesmal nicht nur eine Stadt-Land-Graben. Ich sehe mehr halt einen Eigentümer-Mieter-Graben. Im Oberbaselbiet ist die Dichte an Eigentums-, also Eigenheimbesitzer grösser als im Unterbaselbiet. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich halt dann ein bisschen Schuld auf unsere Seite nehmen. Es ist uns nicht gelungen oder nicht im nötigen Maßstab gewonnen, an den Mieter aufzuzeigen, dass das Energiegesetz ihnen genauso weh wird wie einem Eigenheimbesitzer. Weil wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe mit 6, 8, 12 oder wie viele Wohnungen auch immer und ich muss und tue das sanieren, damit ich den neuen Vorschriften entspricht, den neuen Dekretsvorschriften entspricht, dann muss ich das umwälzen auf Mieter. Also die zahlen schlussendlich die Renovation. Im Gegenteil, als Mietshausbesitzer wäre es mir eigentlich noch wöhler, um das könnte ich umlenken und sagen, ein Besitzer von einem Einfamilienhaus muss ich schliesslich alles selber zahlen, das bleibt an mir hängen. Das ist uns nicht gelungen. Ich denke, diesmal ist es nicht nur der Stadt-Land-Graben, es ist tatsächlich auch der Eigentumsgraben zwischen dem Mieter und dem Eigenheimbesitzer. Und es ist halt, jetzt komme ich gleich noch ein bisschen auf Stadt-Land-Graben im Oberbasel-Biet und in der ländlichen Gegend ist halt die Eigenverantwortung der Leute steht noch ein bisschen im Vordergrund, dass die Leute das Gefühl haben, nein, das ist mein Business, da lasse ich mir jetzt nicht reinreden. Betrifft mich auch viel unmittelbarer, als dass es auch Mieter trifft. Mhm. Also, ich denke, diesmal ist es eine Kombination von diesen beiden Gräben.
Jetzt haben wir viele Themen angelenkt oder besprochen, wo du sagst, in nächster Zukunft, ich kümmere mich um das, auch als SVP. Präsident Basel-Land, jetzt sagt man ja oft, ja, die SVP, die poltern einfach und die legen einfach mal ein paar Themen an. Aber mit Lösungen können sie nicht oder mit konkreten Vorschlägen. Was sagst du dort? Also,
ja. Doch, wir kommen immer mit konkreten Vorschlägen. Ich möchte einfach als Beispiel, du hast Satan gehabt, Motion Riebli bringen. Die hat einen sehr konkreten Vorschlag gebracht. Unsere konkreten Vorschläge stossen nicht immer auf Gegenliege bei unseren politischen Mitbewerbern, um das mal so auszudrücken. Nein, wir haben natürlich schon konkrete Vorschläge. Es ist so, das stimmt. Wir sind vielleicht die Partei, die, wie soll ich sagen, am offensten ansteht und Problem, die sich erst langsam entwickeln, den Finger drauf haben und halt die Hand einmal in den Wunden drehen. Das tut anderen Parteien ein bisschen weh. Und dann sagt man natürlich schnell, die poltern und die bringen keine konkreten Vorschläge. Aber wir haben ganz konkrete Vorschläge gebracht, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Gesundheitsgesetz, wo wir ein paar Vorstoss gemacht haben. Wir haben jetzt wieder die Uni-Finanzierung auf den Tisch gebracht. Nicht irgendein Vorwurf an die Universität, sondern effektiv die Überlegung, kann sich der Kanton Basel-Land die Universität in diesem Maßstab leisten? Ja, wir sind der einzige Kanton, der so viel an eine Uni zahlt, ohne dass sie eigentlich Unistandort ist. Ja? Was nicht heisst, dass wenn wir jetzt dann im Dreispitz etwas bekommen, dass wir da mit einem Unistandort sind. Aber wir könnten uns auf das interkantonale Abkommen stützen und dann würden wir all die 100 Millionen sparen. Oder? Ich sage nicht, dass wir das müssen, aber wir müssen mit Basel-Stadt eine vernünftige Diskussion führen und sagen, was sind unsere finanziellen Möglichkeiten, was sind eure finanziellen Möglichkeiten. Wir haben dort die Diskussion eröffnet, wir sind auch dort, vermutlich aus einer von anderen Partien, dass nicht sie selber drauf gekommen sind, halt wieder im Regen stehen. Es ist schon ein bisschen so, als Ideen, die von der SVP kommen, sehr oft nicht auf Gegenliebe stoßen, dann ein Dreivierteljahr ein bisschen anders formuliert von einer anderen Partei bekommen und dann plötzlich mehrheitsfähig sind. Das mag gegenüber der Öffentlichkeit manchmal ein komisches Bild machen. Uns ist es am Schluss eigentlich gleich. Tatsache, die Ideen, die wir gut finden, setzen sich durch. Und wenn es von einer anderen Seite kommen, aber unsere Ideen sind, ist das absolut okay.
Ist das auch der Punkt, ihr sprecht etwas direkt an und vielleicht auch wirklich auf einen sehr direkten Spruch, ich sage es jetzt mal so. Und das ist etwas, was vielleicht nicht alle so gleich gerne haben. Oder der Mensch hat lieber, wenn alle so nett sind miteinander und nicht unbedingt Sachen gerade direkt ansprechen.
Ja, das ist definitiv richtig. Wobei das widerspricht meiner Lebensphilosophie, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommt vielleicht jetzt auch ein bisschen der Bergler führen. Ich bin der Meinung, das Allerwichtigste im Leben ist, dass du ein klares Findbild abgibst. Und mit Findbild meine ich, dass einfach die Leute wissen, für was dass du stehst, für was dass die Partei steht. Da muss man nicht immer einverstanden sein, aber man muss wissen, für was dass sie steht. Man muss nicht wissen, wer weiss, ja, was meinst du, wir stellen, was sind die Verstellung da dazu? Sondern man soll es noch voraus wissen, ob die SVP wird da dafür sein oder wird da dagegen sein mit den und diesen Argumenten. Und ein klares Findbild, das macht dich auch berechenbar. Man redet immer von Berechenbarkeit. Im Energiegesetz hat man es genau gesagt. Rechtssicherheit, Berechenbarkeit. Dummes Zeug, das ist alles wischiwaschi dort drin. Aber wir sind berechenbar. Wir stehen da noch und sagen, es kostet so viel, wenn du das machst. Das sind die Sachen. Darum sage ich, eine klare Meinung, anstehen, ein klares Filmbild, damit der politische Mitbewerber weiss, wo du stehst. Die Bevölkerung weiss, wo du stehst. Die Bevölkerung weiss, wenn wir SVP wählen, dann ist auch SVP drin. Das ist nicht nur ein Wahlzettel, wo etwas draufsteht und dann auch, was die vertreten. Ja, das werden wir dann sehen. Nein, das weiss man von vornherein. Das scheint mir extrem wichtig. Darum bin ich einer, der sagt, nein, wir reden weiterhin Klartext. Hart in der Sache, freundlich im Umgang.
Nachwuchs, wie sieht das aus? Also generell in der Politik ist es ja eher schwierig, genauso schwierig wie auch Unternehmerinnen und Unternehmer in Politik zu bringen. Aber sagen wir es mal, Junge, was macht ihr da vielleicht speziell auch, dass ihr sagt, wir müssen schon schauen, dass auch die nächste und die übernächste Generation sich mit Politik auseinandersetzt und Lust an Politik kriegt?
Ja, das ist ein grosses Thema. Das ist ein ganz grosses Thema. Ich stelle mit Freude fest, dass wir, stelle ich mal mit grosser Freude fest, dass der alte weisse Mann an der letzten Parteiversammlung extrem viele Stimmen von den Jungen bekommen hat. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Darum hat es immer geheissen, der alte Mann wird dann von alten Leuten gewählt und die Jungen werden wieder übergangen. Es hat ja auch geheissen, es sind Generationenkonflikte in der SVP. Das hat sich dann klar nicht manifestiert. Es war kein Generationenkonflikt gewesen. Wir haben sehr engagierte Jungpolitiker, wirklich Jungpolitiker, so im Alter zwischen 18 bis 30, 35, die sich sehr engagieren, wo unsere SVP-DNA, wie ich schon heute mal erwähnt habe, wirklich schon fast vermutlich mit der Muttermilch aufgenommen haben, dass sie die schon mit 20 so klar können ausdrücken. Ich habe sehr Freude, was da nachkommt. Da kommen wirklich sehr engagierte Leute nach. Wir fördern die auch, wo immer möglich. Wir unterstützen die. Wir tun auch von der Mutterpartei her, die auch finanziell ein bisschen probieren, selbstständiger zu machen, dass sie ihre eigenen Aktionen geben können. Wir geben ihnen auch die Freiheit, die sie als Jungpartei haben sollen. Sie dürfen die Themen noch ein bisschen spitzer formulieren, als wir das machen. Das ist das Recht vom Jugend, das so zu sehen. Wir probieren die auch rechtzeitig in die entsprechenden Parteigremien einzubinden. Ein Mitglied von der jungen SVP ist zwingend in der Parteileitung vertreten. Also da probieren wir wirklich, das vorwärts zu bringen. Ich denke, wir haben ausgezeichnete Junge, und wir haben sehr, wie soll ich sagen, Leute mit einer gewissen Renommierbarkeit, die halt so ein gewisses Alter haben. Wir haben vielleicht dazwischen ein bisschen den Nachwuchs mal vernachlässigt. Aber was jetzt hinten ankommt, macht mir sehr viel Freude. Und wir werden das fordern.
Und wisst ihr, dass Parteileitung oder das Parteipräsident, dann schaut man an und wie bei den Jungen daheim, man lässt sie, aber auf der anderen Seite muss es auch klar sein, bis wann dass man kann oder greift man dann auch ein? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, selbstverständlich. Also, ich habe eine sehr gute Beziehung zum neuen JSVP-Präsidenten, zum Sascha Müller von uns, den ich immer wieder mal sehe. Wir sind gerade letzte Woche miteinander einen Kaffee trinken und haben Sachen besprochen. Wir geben ihnen sehr viel Freiheit, das ist ja so. Wenn die missbraucht würden wir selbstverständlich von der Parteiseite her intervenieren, intern. Sicher nicht in der Öffentlichkeit, sondern würden mal mit denen zusammensitzen.
Das macht die Öffentlichkeit schon selber, oder?
Ja, das macht die Öffentlichkeit. Die haben Sachen, die gar eigentlich kein Problem ist, ob probieren, eins daraus zu machen. Das würden wir auf jeden Fall machen. Ich muss aber sagen, dass die Jungen sehr verantwortungsvoll mit dem umgehen. Ich hätte keinen Grund, daran zu zweifeln, dass sie das auch weiterhin so machen. Wir diskutieren auch politische Sachgeschäfte miteinander. Wir legen auch Strategien fest. Das kann ich hier offen sagen. Man muss sagen, die Jungen gehen vielleicht ein bisschen aggressiver in die Richtung. Wir vertreten ein bisschen konzilianter die grundlegenden Themen zu dieser Thematik. Ich denke, das ist legal. Wir sprechen ein anderes Alterssegment an. Und die Jungen wollen heute anders angesprochen werden als die Generation in meinem Alter.
Wir könnten noch lange reden, aber wenn wir langsam zum Schluss kommen, vielleicht, wenn du das alles machst und ich sage jetzt mal, der Tag ist mehr als ausgefüllt, gehe ich jetzt mal davon aus, wie schaltest du eigentlich ab in der Freizeit oder was machst du?
Ja, ich kann sehr gut abschalten.
Mhm. Wie machst du das denn?
Also es gibt ein paar Sachen, die ich sehr pflege. Also ich bin inzwischen 3 Wochen Grossvater. Wir tun uns immer wieder Tage so einen Enkeltag leisten. Gerade gestern sind wir mit den beiden Enkel von der einen Tochter unterwegs, den ganzen Tag, meine Frau und ich. Das sind dann Zeiten, die ich extrem gut geschalten kann. Das ist die Problematik eine ganz andere, die ist noch nicht so politisch heiss. Und sonst tue ich sehr gerne lesen. Ich tue im Winter viel Skifahren. Nicht mehr im engen Wochenende raus, wo ich engagiere.
In der Innerschweiz oder wo?
Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Nein, im Wallis. Im Wallis gehe im Sommer viel zu Berg. Und wenn ich Zeit habe, dann muss ich extrem gerne lesen. Ich lese viel. Leider lese ich im Moment einfach viel Fachliteratur, viel Vorschüsse oder so vom Parlament. Ich nehme aber auch immer wieder gerne mal ein Sachbuch oder eine Krimi zur Hand, wo ich mich sehr gut kann verweilen kann.
Und in eine andere Welt auftauchen.
Jawohl, ganz genau. Und ein bisschen, ich habe zwei Gemüsegärten, die ich gerne tue.
Okay, also auch dort genug zu tun.
Absolut.
Am Freitag fährt jetzt die Fußball-Europameisterschaft an. Ich weiss nicht, ist das etwas, was du verfolgst? Oder sagst du, um Gottes Willen Fußball?
Nein, ich sage sicher nicht um Gottes Willen Fußball. Ich habe selber Fußball gespielt als Junior dazu mal. Sehr viel Spass gemacht, muss ich sagen. Ich verfolge es, ja. Aber ich bin nicht einer, der zwingend jedes Spiel muss sehen.
Aber du weißt, wenn die Schweizer Nazi spielt?
Das weiss ich, jawohl. Ich weiss auch ungefähr, wer in dieser Gruppe drin ist. Ich kann mir ungefähr vorstellen.
Ja. Und im Match schaust du dann, oder wenn es geht?
Wenn es geht, würde ich sie schauen.
Aber du bleibst nicht jetzt extra
daheim? Nein, bleibe nicht. Ich würde keine Termine schieben, deswegen probiere ich vielleicht mal eine Zusammenfassung zu schauen. Ja. Und so, ja. Ich würde sicher probieren, so ab dem Viertelfinal-Match, dann können wir es schauen.
Ob wir da dabei sind, ist eine andere Frage. Oder?
das überlasse ich hinter dir, du bist der grösste Spezialist.
Ja gut, ich schaue auch nicht mit, aber ja gut, wir werden es dann sehen. Gut, also ganz herzlichen Dank, Peter Liebli, merci fürs Vorbeikommen und weiterhin alles Gute in deinem Amt.
Danke vielmals.